Detektor FM. Der Tag mit Patrick Lünen.
Wow, ich bin beeindruckt. Man baut hier für die Gastmoderatoren sogar richtige Opener. Wow. Patrick Lünen, mein Name. Schönen guten Tag. Und das hier ist Ezra Furman. Der Mann tritt in Frauenkleidern auf und mit rotem Lippenstift. Mal schauen, wie die Musik klingt. Hier ist seine Nummer. Hier ist Detektor FM. Freitagnachmittag mit Gastmoderator Patrick Lünen. Und Marie hat die Sendung vorbereitet. Ganz entspannt war das für mich. Ich konnte einfach da sitzen und sie hat das alles gemacht und es war alles ganz, also bist du immer so entspannt?
Das müsste ich jetzt die ganzen Kollegen fragen, aber ich glaube, ich bin relativ entspannt und es war sehr entspannt, weil alle viel mitgeholfen haben und wir haben ganz viel vorbereitet, nur für dich.
Okay.
Und es geht irgendwie heute um Skandale. Der größte bestimmt von allen heute ist, Camilla ist weg.
Nein.
Ja. Oh. Niemand weiß wohin. Unzählige Gerüchte gibt es in der Regenbogenpresse. Vielleicht kann uns Moritz Schermack nachher weiterhelfen.
Hatte die mal ein Alkoholproblem und ist das möglicherweise der Grund? Vielleicht könnte das ja so
vielleicht
sein.
Vielleicht, das werden wir nachher herausfinden. Aber es gibt ja noch andere Skandale zurzeit. Wir reden auch über den VW-Abgasskandal, die heutige Gesetzesänderung zur Sterbehilfe und nachher rufen wir auch den Autoren und Comedian Marius Jung an und der hat was gegen Altersrassisten und Gutmenschen.
Und er hat ein Buch geschrieben, das finde ich großartig, Handbuch für Negerfreunde, das darfst du noch schreiben, wenn du schwarz bist.
Genau. Aber wir haben jetzt ja nicht nur ganz viel vorbereitet, du hast uns auch was mitgebracht und zwar quasi ein Stück aus der Runden Ecke.
Ja, Runde Ecke ist eine Storytelling-Reihe, die haben wir erfunden so vor anderthalb Jahren, haben gesagt, wir stellen normale Leute auf die Bühne, also keine Promis. Und die werden auch nicht interviewt, wie man das normalerweise in so Talkshows so macht, sondern die erzählen im 8-10 Minuten eine spannende Geschichte aus ihrem Leben und das machen wir seit einer gewissen Weile.
Genau, und wir dürfen heute in jeder Stunde ein kleines Stück daraus versenden und ich kann sagen, es wird richtig spannend. Es geht um sprechende Möwen, wie man 4.000 Euro im Puff bezahlt, ohne dass auch nur irgendwas passiert. Und wir reden über einen Urlaubsflirt, der zur Verwunderung von Christiane die Hose einfach anbehielt.
Das war meine Lieblingsgeschichte, Christiane in Istanbul. So, jetzt machen wir Musik von Rodriguez, Crucify Your Mind und die Geschichte dahinter nach dem Song. Yo, Bondex. All Inside. Hier ist Detektor FM, Freitagnachmittag und wir haben Gäste bei uns im Studio.
Die Detektor FM Session live im Studio.
Zwei Brüder und ihre beiden Schulfreunde gründen 2012 in Lettland eine Band. Nicht unbedingt ein patentiertes Erfolgsrezept, möchte man meinen. Aber wer es aus der lettischen Schulaula tatsächlich auf internationale Bühnen schafft, hat ganz sicher einiges auf dem Kasten. Carnival Youth nennen sich die vier Letten. Und irgendwie klingt ihr Sound tatsächlich nach Karneval. Zwischen Folkrock und Indie-Pop spielen sie hymnische Songs über Liebe und Freundschaft. Mit dabei tänzelnde Basslinien, halbe ladende Gitarren und jede Menge U's und A's. Im Februar ist bei uns Carnival Youths Debütalbum No Clouds Allowed erschienen. Die Arbeiten am Nachfolger sollen bald beginnen. Im Moment ist die Band aber noch einmal auf kleiner Deutschland-Tour. Vor ihrem Konzert in Leipzig besuchen uns Carnival Youth jetzt live im Detektor FM Studio.
Hey, guys, welcome in our studio.
Hey, Leipzig.
I'm guest as you are, because I'm the guest DJ today. Who is more nervous, you or me?
We.
Really? Are you still nervous after all these interviews, after all these gigs?
Yep.
Well, you really? Have to be a little a little nervous.
So. To have the right tension to play and, of course. How old are you?
20?
Mm-hmm. 80 together.
Okay. Really, 80? Everybody's 20, so you all together are 80?
Yeah. That's
okay.
Right.
I would say, just tell me a little bit about Latvia, because I had an au pair girl for our children many years ago, and she told me a lot of stuff about Latvia. And I want to prove if this was right, what she told me. How would you characterize your country, Latvia?
Well, let's start that Latvia is the most beautiful place in the world.
Why?
In the universe, of course.
What does it make so beautiful, so special?
I don't know. It's kind of one of the greenest countries, maybe. Half of them is forest, covered with forest. we're not kind of living in forests, but in the cities, just as you guys.
How many people do live in Latvia? I think 2 million or something like that?
Or less.
Less, okay.
It's getting less and less, you know.
Okay. Would you like to start with a song? Is that okay for you?
Such a depressive description. No, but it's nice.
What do you like to play for us?
A song called Words Like Birds, I guess.
Okay, one, two. One, two, three, four.
The red.
So many things said to be true. Growing out of the frames, it's the same for you. It's the same for me too. I keep on trying, searching for birds, flying out my cage. It's the same for you. It's the same for me too. Words like birds. 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 Words like birds.
My utterance can fly so high and get into its nest.
It's the same for you. It's the same for me too.
I keep on trying, searching for birds, flying out of my cage.
It's the same for you.
Hey!
It's the same for me, too.
It's the same for you. It's the same for me, too. It's the same for you. It's the same for you. It's the same for me, too. Words like birds. 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 Words like birds.
It's the same for me too.
Hey, we give you some applause. Thank you very much. Words like birds. Yes. I listened to some of your songs before this interview, and I have the feeling that all the songs are quite positive, empathic, and a little bit naive, too. Is this your attitude as a band?
We were still young in school, so we thought the world is nice.
And then we graduated.
Your main profession is not music. So you go to school, you are at university, right?
No. It is our main profession.
Basically, music is your main profession.
Basically, we graduated from the high school
two years ago.
Like, it's not even two, it's one and a half. And since then, we've been playing around a lot.
But not all the songs actually are that happy and nice.
But it's good if you.
This is the feeling I get.
Yeah, it's good.
Do you have a depressive song for us later on?
We have
the songs we wrote from the first album. We did it while we were still in the high school, and so we call it the high school naive album, maybe something like that. But actually, we're on our way to releasing our second one after like half a year or something.
Mm-hmm. Is it easy in Latvia to live from music with four people?
It isn't.
It isn't.
It's kind of impossible, actually.
And it gets harder because of CD sales and so on. It's always hard for bands to finance the band from you know what I mean?
No. Yeah. Well, that's why we're touring all around and playing, because Latvia is small and you can't play every week in the same places.
Is there a kind of a network of Latvian bands you can rely on, that bands are connected, or are you just working on your own all the time?
We are working on our own.
But there's no network to give you stability. The one man says, okay, come on, here's a gig. And are you really on your own?
Yeah. It's a lot different than maybe in that big countries as I don't know, Germany or something. Because, if you want to make a living from music, one opportunity is, to play there every I don't know, day or week, and some kind of countryside culture clubs or whatever. Mm-hmm. Or you can try to make it big and do it abroad and make big shows and just push the limit of the...
You kind of take risk.
Yeah.
Yeah, always in life you have to take risk. And then it leads to success, if you're lucky.
Yep.
Who organizes the gigs for you, for example, in Germany?
Pop-up Records. It's
cool guys.
Agency, yeah.
They support you in whole Europe?
Just in Switzerland, Germany, and Austria.
Uh-huh. Yeah. Basically, we got lucky that we had the opportunity to work with our manager, who's now working only with us. That's like her... maybe full-time job or something. Mm-hmm. So we have and she's one of the reasons why we're here, actually. So, yeah, it's a big plus if you have a good manager.
Mm-hmm. I wrote something about the European Border Breakers Award. What is that? Are you nominated or have you won it already, this award?
We have won.
You have won?
Yep.
Which means you're one of the bands people say, okay, this can lead to real success.
It means that...
that you have already...
it means that we have been the top 10 most successful band last year outside their own country.
Wow.
Airplays their released albums.
Oh, but it's only with their debut albums.
Only with debut albums.
Okay.
But it's a huge honor. And
it's a good
happy.
Basis for future work.
Yep.
You always have to. You need such a stamp,
and you can
say, "Come on, we are the band that has won European Border Breakers Award." That's important.
Yeah.
Well, we're not that kind of a band who's gonna count the awards that they're winning, but just play music, you know. But it's always nice that the people appreciate our work or something. You know?
Do you now have a depressive song for us?
No. Yeah, no. Actually, it's very depressive. We'll never have enough. Enough of the sorrow and pain.
But that's true as well.
Can I count you in?
No. You must change.
Oh, okay, you have to change the instruments. No, you have to change the microphone, okay. Take some time. And then Carnival Youth from Latvia will play again here at Detector FM on Friday.
Shout out to Ether Klang.
Okay. The Glockenspiel. You have a Glockenspiel.
Yep, we do.
Yes. What's the Latvian name for the Glockenspiel?
Tingle Tangles.
Tingle Tangles.
Yeah, but it's, I guess, some kind of a slang.
Yeah, still. Not the real one.
The real one is metalphone.
Metalphone? This is English.
Or actually bells.
Bells.
We call it bells as well. Well, there are
no Latvian name for it?
Tingle
for Glockenspiel?
Tangles.
Tingle Tangles.
Tingle Tangles. Yeah.
Okay. Okay, come on.
My bitterness, I'll never have enough of this, I'll never have enough of this. never have enough of this. I'll never have enough of this. Never have enough of this. I'll never have enough of this. Never have enough of this. I'll never have enough of this. Sunlight in your eyes. Don't end. We all are your friends. And let yourself a smile. Don't end. We all are your
Yes. Carnival Youth in der Detector FM Session am Freitagnachmittag. Yeah, guys, tonight you're gonna play at Neue Schauspiel in Leipzig. Heute Abend spielen sie im Neuen Schauspiel in Leipzig. Have you seen the venue already?
No. Just arrived.
So you have to go there after this gig here in the studio. And you play it, I think, at 8 o'clock tonight, right?
No, at 11.
11, so very late. Wer das noch anschauen will, heute Abend, 11 Uhr, neues Schauspiel in Leipzig, die Band Carnival Youth aus Lettland. And, very important for me, first, greetings to Julia Schubina in Jurmala.
Yeah.
You should meet her. And second, I need an autograph, because I have, when I met Bono for the first time, he was totally unknown and he gave me this autograph and I still have it. I'm proud. So if you should be very famous in 10 years, I can say, come on, I've met the guys in Leipzig on this Friday afternoon. So you have to give me, do you still have CDs with you?
Yes.
Yeah.
So, yeah, we
sure.
Will.
Great.
We'll give you one.
So promotion still works with CDs.
Yes.
Not
yes.
Only digital in the mailing
and,
way.
And vinyls.
Really? You have vinyls with you?
Nope.
No,
but it still works.
good joke, very good joke.
But we will have ones with the second one.
Really?
Yeah.
This is cool. This is so fucking good old school. I like it. I still have all old vinyl records at home. 20,000 vinyl records. I will never sell them. Never in my life, because I like it. I like to grab them. I like to see the pictures.
That's
the thing, yeah.
You understand German?
No, just a little bit.
Wenn ich mit euch Deutsch spreche, versteht ihr mich? A little bit.
Yeah, ich habe kleine Zimmer und mein Lieblingsessen ist Kartoffeln mit Fleisch. Ja, das ist mein Zwillingsbruder Emil und wir kommen aus Lettland.
Okay, I try in German. Woher könnt ihr Deutsch? Wer hat euch das so gut beigebracht?
That's too much, I guess.
We have to say goodbye.
Okay, Sie haben es dann doch nicht verstanden. Thank you for visiting us. It was a great time with you.
Thanks.
And
likewise.
Good gig tonight. Again, neues Schauspiel Leipzig tonight, 11 o'clock.
Yeah, thank you, see guys. You there. Bye.
Don't forget the autograph.
Topf voll Gold. Absurdes aus der Welt der Regenbogenpresse. Jeden Freitag bei Detektor FM.
Ja, bei uns erfahrt er dann wirklich, was wichtig ist. Also zum Beispiel hat Camilla Parker-Bowles Herpes oder ist sie möglicherweise verschwunden? Und wir reden darüber mit einem Mann, der sich wirklich auskennt, mit Moritz Czermak. Schönen guten Tag, Moritz.
Hallo.
Sag mal, stimmt das, was ich da gelesen habe? Mir ist ja wirklich der Schrecken in die Glieder gefahren. Camilla Parker-Bowles ist verschwunden. Die Frage ist, wohin?
Ja, genau, wir sind auch noch ganz fassungslos hier. Und nicht nur wir, sondern ganz England, respektive die Königsfamilie. Das schreibt zumindest die Neue Post und packt ganz groß auf den Titel spurlos verschwunden, Herzogin Camilla, und fragt dazu, was verschweigt Charles? Also dazu muss man natürlich wissen, Camilla Parker-Bowles, die Herzogin von England oder Großbritannien, das ist die Ehefrau von Prinz Charles, dem ewigen Thronfolger, der ja nicht so richtig an die Macht kommt, weil die Queen immer noch auf dem Thron sitzt. Und nun ist ein Foto aufgetaucht, Charles am Steuer eines Audis, auf dem Beifahrersitz Camilla, und die Neue Post hat so einen roten Button draufgesetzt, Ziel unbekannt. Und das ist eigentlich der Auslöser für die Geschichte. Also die beiden sind irgendwo im Auto hingefahren, niemand weiß so genau wohin. Und dann soll, das ist dann das große Mysterium, das die Neue Post aufmacht, soll Camilla ganz lange von der Bildfläche verschwunden sein. Und deswegen eben diese große Titelgeschichte jetzt.
Ich weiß natürlich ein bisschen mehr als du. Ich weiß zum Beispiel, sie hat sich vor vielen Jahren schon in der Geisterbahn beworben und hat jetzt endlich die Zusage bekommen. Und
dann ist das Rätsel ja gelöst, genau.
Ja, und wahrscheinlich arbeitet sie da jetzt endlich ganz glücklich an ihrem neuen Job. Hatte die, und das habe ich auch gelesen, mal irgendwann ein Alkoholproblem? Ist das in der Promi-Branche bekannt?
Naja, also das deutet die Neue Post hier zumindest mehr oder minder an. Sie schreibt, am Hof wird bereits seit längerem hinter vorgehaltener Hand über Camilla getuschelt, und es ist ja ein offenes Geheimnis, dass die Herzogin schon einmal wegen Alkoholproblemen in einer Suchtklinik behandelt wurde. Und da ist jetzt natürlich dann in der Welt der Regenbogenpresse die Vermutung nahe, naja, wenn Charles sich schon selber ans Auto setzt und nicht den Chauffeur fahren lässt, wie es normalerweise wäre, dann kann es ja nur wieder in die Suchtklinik gewesen sein. Das wollen die schön unterm Teppich halten, damit die Yellow Press da nicht drauf aufspringt. Aber die Neue Post lässt sich natürlich nicht in das Licht führen, ist ja klar. Ob das stimmt mit der Suchtklinik oder nicht, ein offenes Geheimnis, dass dieses ist eine Floskel, die Regenbogenpresse gerne mal bemüht. Das können wir von hier nur schwer per Ferndiagnose sagen.
Wir atmen nochmal tief durch, halten die Luft an, bis sie wieder aufgetaucht ist. Camilla Parker-Bowles ist spurlos verschwunden. Ein Topf voll Gold mit Moritz Czermak. Moritz, vielen Dank. Schöne Grüße.
Ich danke auch.
Tschüss.
Topf voll Gold. Absurdes aus der Welt der Regenbogenpresse. Jeden Freitag bei Detektor FM. Give me a beat. Das Beste, Witzigste, Skurrilste aus 50, 40, 30, 20 Jahren Popgeschichte.
Ein Konzert von Megastar Prince ist Lennarts künstlerisches Erweckungserlebnis. Nachdem der Schüler der Beverly Hills High School das Musikgenie auf der Bühne gesehen hat, schiebt sich Leonard blaue Kontaktlinsen über die Pupillen, nennt sich Romeo Blue und träumt von einer Karriere im Musikzirkus. Vater Cy und Mutter Roxy Roker sind nicht gerade begeistert von den Zukunftsplänen ihres Sprösslings. Doch die beiden haben gerade ernsthafte andere Probleme. Eheprobleme. Für Romeo Blue ist es ein schwerer Schock, als sich die Eltern 1985 scheiden lassen. Leonard schlägt sich auf die Seite der Mutter und gibt Vater Cy alle Schuld. 2 Jahre später hat er die Gelegenheit, es besser zu machen. Nach einem Konzert in Los Angeles lernt der 23-jährige Lisa Bonet kennen und lieben. Die 20-Jährige ist Teil des Ensembles der Bill Cosby Show. Als das Paar im November 1987 heiratet, mutiert der unbekannte Musiker in der Klatschpresse zu Mr. Bonet. Romeo Blue macht sich nichts daraus. Viel schwerer wiegt, dass seine Musikkarriere nicht richtig in Gang kommen will, obwohl er, inspiriert durch seine Liebe zu Lisa, einen chartverdächtigen Song geschrieben hat. Nur will den Song niemand produzieren. Erst als Romeo mit Lisa nach New York zieht und zufällig dem Produzenten Henry Hirsch über den Weg läuft, wendet sich das Blatt. Allerdings fehlt immer noch das nötige Kleingeld, einen Song und ein Album zu produzieren. Eine gute Gelegenheit für Cy Kravitz, etwas gut zu machen, was er aus Sicht seines Sohnes bei der Scheidung von Roxy Roker verbockt hat. 1989 bezahlt Cy für seinen Sohn Lenny Kravitz einen Teil der Liebeserklärung an Lisa Bonet. Let love rule. Melody softly soaring
through my atmosphere. Death Cab for the Cutie. Soul meets body. Christian und Patrick heute im Studio. Ich bin der Gastmoderator hier und ich wollte mal erklären, warum ich das eigentlich mache. Weil ich sonst eigentlich nicht mehr moderieren möchte. Ich habe ja jahrelang moderiert im Radio und das war aber dann irgendwann so, dass das Radio so klein wurde. Und ich gesagt habe, so wenn ich nur noch 30 Sekunden reden darf, dann rede ich lieber gar nicht mehr.
Auch doof.
Ja. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute hier sein kann. Ist echt klasse.
Wir freuen uns auch sehr, dass du hier bist. Und jetzt drehen wir den Spieß vielleicht mal ein bisschen um. Und ich stelle dir Fragen. Normalerweise stellt ja der Gastmoderator logischerweise den Gästen auch Fragen. Zum Beispiel der Band vorhin oder eben dem Automobilexperten gerade. Du hast dich so ein bisschen aus dem Radio, hast ja gerade selber gesagt, zurückgezogen und hast auch an einem neuen Format gearbeitet, was mit Video zu tun hat und trotzdem aber auch wieder mit Geschichten erzählen. Das ist so ein Thema, was dich wahrscheinlich auch nicht so ganz loslässt, offenbar.
Ich wollte immer Talkradio machen, also mit Menschen, die reden. So ein bisschen amerikanische Tradition, ne? Also so auch ganz binnenplural, so in dem Meinungsbild. Und das geht in Deutschland nicht, weil das macht keiner. Also die Öffentlich-Rechtlichen könnten das tun.
Könnten sie eigentlich.
Die Privaten könnten es tun, weil es günstig ist, aber keiner macht es. Ich weiß nicht warum, ist halt so. Und dann habe ich gedacht, irgendwann, da machst du halt Talk-Fernsehen. Und da ist entstanden diese runde Ecke. Ich war in Philadelphia vor 2 Jahren oder so und da war abends so ein Abend, da stand drauf Storytelling Night. Und da habe ich gedacht, Mensch, was ist denn das? Da gehst du mal hin und dann standen da abends Leute auf der Bühne, die haben einfach normale Geschichten aus ihrem Leben erzählt. Und das war so berührend und besonders und manchmal auch total verrückt, dass ich gedacht habe, das mache ich, das will ich machen. Und dann haben wir angefangen mit YouTube und dann war das ganz erfolgreich und die Leute kamen dann auch schon zu uns, haben gesagt, ich habe auch eine Geschichte und irgendwann kam dann auch der WDR, hat gesagt, daraus machen wir eine Fernsehsendung und dann haben wir schon 5 Sendungen jetzt auch gemacht. Das war, ja, war schön.
Und wir haben die Möglichkeit, die Chance, heute 3 Geschichten davon zu hören. Hoffentlich schaffen wir auch alle 3. Eine haben wir schon ein bisschen im Verzug, aber wir hören jetzt eine über Sam. Warum ist die besonders aus deiner Sicht?
Naja, der Mann geht in Puff, gibt 4.000 Euro aus und den Rest erklärt er selber.
Mein Name ist Sam, ich bin 40 Jahre alt und ich bin bipolar. Ja, wird sich jetzt der ein oder andere fragen, bipolar, was soll das denn sein? Es ist eine bipolare, affektive, manisch-depressive Störung, die ich mit mir rumschleppe. Das Problem an dieser ganzen Sache ist, dass man manchmal Sachen macht, die man nicht machen sollte. Man ist entweder manisch oder depressiv. Die depressiven Phasen sind jetzt eher uninteressant. Da sumpft man tump auf dem Sofa rum, erfreut sich FSK 18 Infotainment im Internet und ansonsten macht man eigentlich so ziemlich gar nichts. Deswegen komme ich am besten sofort zu den manischen Phasen, weil die sind wirklich spannend. Es ging folgendermaßen los. Ich wollte meine FSK 18 Fantasien mal in die Realität umsetzen und dachte mir, fahr mal in den Puff. Bei uns im Dorf gibt's keinen, also bin ich mit dem Zug nach Bünde gefahren. Ich komme aus dem Kreis Minn-Lübbecke. Das ist der Arsch der Welt und wenn es nicht der Arsch der Welt ist, von da kann man es verdammt gut riechen. Ich bin auf jeden Fall nach Bünde gefahren, ich wollte in den Puff und habe dort Burhan kennengelernt. Burhan ist Taxifahrer dort, weil ich hatte kein eigenes Auto, ich brauchte also ein Taxi. Ich sagte, Burhan, wo geht ein Mann hier hin, wenn er Spaß haben will? Burhan meinte, entweder ins Internet oder in den Club Moonlight. er fuhr uns dorthin. 15 mehr oder minder attraktive Damen verdingen sich dort der Bebeischlafung. Ich bin mir nicht sicher, gibt's das Wort? Bebeischlafung? Ja, auch sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Auch ich bin professionelle Bebeischlaferin. Sehr schön. Also mein Blick fiel auf Veronika. Veronika war top, weil Veronika 24 kam aus Rumänien, stellte sich später raus. 1,50 Meter groß, 40 Kilo leicht. Also sie war sowas wie eine Pop-Pygmäin. Ich persönlich gutierte dies und sagte, ich buche dich mal für eine halbe Stunde Vollkontakt. Wie willst du? Sie will 50. Tja, ich produziere jetzt Bilder in eurem Kopf, die wollt ihr nicht haben. Ich hoffe, ihr könnt sie später wieder löschen. Ich wechselte mit ihr das Geld, beziehungsweise das Geld wechselte von meiner Tasche in ihre Tasche. Sie hatte wenig Taschen. Kurze Zeit später hatte sie noch weniger Taschen, da war sie nämlich komplett blanko. Ich auch. Und jetzt habe ich noch mehr Bilder in eurem Kopf, die ihr nicht haben wollt. Egal. Und da habe ich diese Situation so genossen, ich mit einer Frau alleine nackt in einem Raum, dass ich angefangen habe, Veronika vorzusingen. Ja, ich habe der Bordsteinschwalbe im Adamskostüm vorgesungen. Beide nackt. Und der Ticker lief. Und jede halbe Stunde kam wieder Klick, Katsching, 50 Euro auf die Taxameteruhr. Ich bin mir nicht genau sicher, wenn ihr euch jetzt fragt, wie lange ich Veronika vorgesungen habe, 4000 Euro, um genau zu sein. Ja, wenn ihr es jetzt ausrechnen wollt, 50 Euro die halbe Stunde, kommt ihr auf 40 Stunden Sangeskunst. Ja, so ist das, aber Veronika kannte da einen Trick, sie müsste einige Kolleginnen dazu holen. Sie hat also eine nach der anderen ihrer werten Kolleginnen mit in diesen in mein kleines Privatkonzert geschlürt und sie bekam mehr Geld, ich bekam weniger Geld. Schön ist auch, dass im Moonlight, sein schöner Club, dort gibt es einen EC-Automaten. Für alle, die dort nicht mehr genug Bargeld dabei haben, die können sich dort EC-Automaten nochmal den kompletten Rest-Dispo auszahlen lassen. Jedenfalls, ich sang mich um Kopf und Kragen, vor allem um meine Dispos, die waren irgendwann komplett durchgenudelt. Apropos, das hatte ich die Damen bis dato überhaupt noch gar nicht, denn ich hatte genug mit Singen zu tun gehabt. Ich habe also 4000 Euro für ein Privatkonzert bezahlt. Es war jetzt nicht unbedingt der größte Geniestreich, den ich mir so überlegt habe. Deswegen musste ich den geordneten Rückzug antreten. Ich bin zurück nach Bielefeld. Für Bielefeld hatte ich mir an dem Tag ein Date mit einer sehr süßen Dame namens Anni gemacht. In meiner Manie war mir klar, sie ist es und sonst keine. Deswegen hatte ich auch Freundschaftsringe für sie und mich machen lassen. Ich habe ihn auch immer noch, weil vielleicht kommt sie ja irgendwann. Wahrscheinlich wenn, dann ohne mich. Weil an dem Abend hatte sie mich nämlich komplett versetzt. Also hatte ich ein halbleeres Hotelzimmer, super. Ding ist bezahlt und ich stehe da. Ich war auf jeden Fall in Bielefeld am Bahnhof und hatte erstmal Hunger. Singen macht auf jeden Fall hungrig. Wenn man stundenlang irgendwelchen Prostituierten, Bordsteinschwalben oder Bebeischlaferinnen, wie auch immer man sie nennen will, vorsingt. Egal, ich hatte also tierisch Hunger und habe erstmal ein Mörderpaket an Burgern und Fritten für mich geholt. Die Augen waren zu groß, ich hatte dann kein Geld mehr und dachte, jetzt habe ich einen Burger übrig und ein halbes Hotelzimmer, was mache ich damit? Sei doch mal ein Gutmensch, geh raus, such dir einen Tippelbruder oder einen Obdachlosen und lad ihn ein, für deine Burger zu essen und bei dir im Hotelzimmer zu pennen. Klingt jetzt komisch, war aber so. Ich bin die komplette Fußgängerzone in Bielefeld rauf und wieder runter getingelt. Kein Penner da, wenn man sie braucht. Aber vor der McDonald's-Filiale, vor der ich vor einer halben Stunde aufgebrochen war, lernte ich Lukas kennen. Lukas war 29, kam aus Polen und man sah ihm an, er hatte einen schlechten Tag, vielleicht hat er auch ein schlechtes Leben an sich. Jedenfalls war er obdachlos und ich bat ihm meine Burger an und die Fritten. Und dann fragte ich, sag mal Lukas, wo pennst du denn heute eigentlich? Er da vorne auf der Parkbank. Ich so, brauchst du nicht, ich habe ein halbes Hotelzimmer, hat Anni freigelassen. Er guckte mich an und machte riesen Augen und sagte, das ist nicht dein Ernst. Meinst du das ernst? Ich, ja sicher, wie soll ich es machen? Wir schlürten zum Hotel, ich war mir völlig egal, was die Tante an der Rezeption gesagt hat. Wir also hoch, fünfter Stock, letztes Zimmer, linke Tür. Wir rein und er machte Augen wie ein Kleinkind beim Bescherungszimmer und fand das ganz großartig, dass ich ihn eingeladen habe. Er duschte super lange, rasierte sich und freute sich an meiner Gastfreundlichkeit und dem Fernsehprogramm. Das macht auch nicht jeder, sich am Fernsehprogramm freuen. Er wäre Handwerker von Beruf, also laminieren, tapezieren, Gas, Wasser, Scheiße, Pipapo, Trockenbau, wäre alles seins. Und jetzt traf es sich zum Glück das Geschick ganz gut, dass meine Schwester und ich so eine runtergerockte Messibutze bewohnen. Jedenfalls sind wir dort nach Rasen gefahren und standen dann an dieser, an unserer Hütte und wir haben den Flur schon mal freigeräumt. Es stand hier eine Laminierung an. Ja, laminier mal 20 Quadratmeter Flur für den Anfang mit 20 oder mit 50 Cent Barschaft auf Tasche und zwei abgeräumten Konten, dank Veronika und den Ladies. Das ist relativ schwierig, also haben wir erstmal nur den Flur freigeräumt. Dann auftritt meine Schwester. Sie kommt rein, wer ist der Penner, was ist mit den Sachen auf dem Flur und du hast auch einen an der Murmel und zählt mich ganz übel an. Ich guckte sie völlig verständnislos an und sie meinte nur, was soll der Scheiß, du machst ja alles kaputt. Zählte mich übelst an und dann war ich irgendwann so sauer, ich wollte was schön machen und es hat nicht funktioniert, da habe ich sie dann geschubst. Und sie fiel rückwärts, zwei Schritte, fiel auf den Steiß, prellte sich dann irgendwie übelst das Steißbein, erfuhr ich aber später jedenfalls noch im Fallen, hatte sie das Telefon am Ohr und hatte die Blau-Weißen auf den Plan gerufen. Die vernahmen uns dann getrennt voneinander und ich bekam dann für 10 Tage Hausverbot. Problem war aber immer noch dasselbe, ich hatte einen Handwerkspolen, obdachlos an der Band, an der Hand. Ich hatte eine Schwester, die mich nicht mehr in der Wohnung haben will und hatte ein Hausverbot für 10 Tage. Jetzt hat man noch 50 Cent, das reicht noch gerade für einen Gang aufs Bahnhofsklo. Deswegen ich nochmal zurück zu meiner Schwester, SMS geschrieben, ich Sandra, immer du weißt, das war nichts. Keine Antwort. Wir fingen an zu campieren auf der Wiese vor unserer Haustür. Dann kommt es, wie es kommen muss. Meine Schwester hat einen Einsatz, kommt raus, sieht uns da campieren, ruft erneut die Bullen, die mich dann erstmal schön eingeknastet haben, eine Nacht gewahrsam, in einer 30 cm breiten Pritsche, mein Arsch hing beidseitig bodennah runter. Und irgendwie war das nicht so eine schöne Veranstaltung gewesen. Lukas habe ich seitdem nicht mehr wiedergesehen. Ich habe immer noch sein Handy, seinen Schlafsack und seinen Mini-Rucksack. Ich habe sogar einen Obdachlosen abgezogen. Was bin ich eigentlich für ein Arsch? Naja, vollkommen egal. Und jeder, der diese Story kennt, nennt mich seitdem Sam, den Bipolarbär. Und sollte ich irgendwann mal einem von euch für 4.000 Euro was vorsingen, dann meldet euch. Ich verspreche euch auch, ich behalte die Klamotten an.
Sehr interessante Geschichte. Wie geht's denn weiter? Kann man das schon sagen mit den Geschichten?
Wir haben ganz unterschiedliche Geschichten. Wir haben ja nicht nur solche bekloppten Geschichten, wir haben auch ganz ernste Geschichten von Menschen, die krank waren und die sagen, ich war nie glücklicher als nach dieser Krankheit, denn ich habe darüber was gelernt zum Beispiel. Und weiter geht's im organisatorischen Sinne so, dass wir nächstes Jahr wahrscheinlich, Fragezeichen, im WDR weiter ausgestrahlt werden. Und da gucken wir mal, ob das klappt. Hierarchie, sage ich nur.
Du hast auch vorhin schon so ein bisschen angedeutet, Radio, da passt dir nicht alles so. Kannst du es in 20 Sekunden auf den Punkt bringen, was dich stört im Radio in Deutschland?
Weil man solche Songs wie der jetzt kommt, nicht mehr spielen kann. Großartige Nummer von Karat in der Version von Gregor Meile, Der blaue Planet.
Morgens auch immer noch so müde? Das wollen wir ändern. Mit der Detektor FM Vormittagssendung starten wir mit euch in den Tag. Seit 6 Jahren sendet Detektor FM nun schon und nach einer erfolgreichen Testphase in diesem Frühjahr wollen wir eurem Wunsch nachkommen. Eine neue Sendung auch am Vormittag. Wir wollen, dass ihr auch morgens unaufgeregt, gut unterhalten und seriös informiert in den Tag starten könnt. Mit einem Crowdfunding und eurer Hilfe können wir die Vormittagssendung 1 Jahr lang gesichert anbieten. Alle Infos gibt's auf detektor.fm/crowdfunding.
Album der Woche von Boy and Bear. Junge und Bear, also nicht Boy and Bear. Wir waren uns vorhin nicht ganz sicher in der Redaktion, aber sie heißen wirklich Boy and Bear. Limit of Love heißt das Album, sehr oldschool. 5 Menschen aus Australien, die machen Musik, ja, wie in 60er Jahren. Man geht hin, spielt einen Song im Studio ein und das war's. Nicht mehr nachbearbeitet. Das ist natürlich ungenau und nicht ganz perfekt, aber eben auch schön und nicht so hochglanzpoliert. Und der Bassist sagt, es gibt trotzdem nichts, was sich bei dieser Platte schlecht anfühlt.
There's nothing negative about this record at all. I mean, because, you know, it's hard making albums sometimes and you have some challenges. You always learn from each one and for the next record you're always thinking about ways to improve or things that you would take from the last experience or things you would change. But I think it was such a positive experience making this album, like the writing process, the recording process, the team of people we were working with, it all felt really, really positive.
Der Typ klingt gut, die Musik auch. Aus dem Album Limit of Love von Boy and Bear, der Song Breakdown Slow, perfekt für den November.
Detektor FM. Zurück zum Thema.
So, dann muss ich mir wohl mal einen neuen Job suchen. Ich war ja bis heute Sterbehelfer und habe damit Geld verdient. Scherz natürlich nur. Jetzt geht das nicht mehr. Seit wenigen Stunden ist es Gesetz. Sterbehilfe, geschäftsmäßige Sterbehilfe ist ab sofort bei uns verboten. Darüber hat der Deutsche Bundestag abgestimmt und schnell einstimmig entschieden. Was das bedeutet, darüber spreche ich mit Professor Eckhard Nagel von der Uni Bayreuth, Mitglied im Deutschen Ethikrat. Guten Tag, Herr Nagel, ich erreiche Sie in Shanghai. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Lien.
Der Bundestag hat den Gesetzentwurf heute angenommen. Was bringt denn die Entscheidung konkret?
Na, konkret soll es verhindern, dass im Bereich der Sterbehilfe eine Situation, die bisweilen immer mal wieder diskutiert wird, nämlich dass ein kommerzielles Angebot, also ein geschäftsmäßiges Angebot besteht, wo Menschen anbieten, anderen beim der Selbsttötung zu helfen, dass das sozusagen institutionalisiert wird. Also der Versuch oder das Gesetz unterbindet, dass solche Dinge, die es in anderen Ländern gibt, in Deutschland umgesetzt werden können. Und ich glaube, das ist eine gute und richtige Entscheidung.
Glauben Sie, dass sich in der Praxis dadurch wirklich was ändert?
Nein, das glaube ich persönlich nicht. Wir haben eine sehr liberale gesetzliche Situation in Deutschland gehabt. Liberal heißt, dass eigentlich alle Dinge so weit geregelt waren, dass eine Verbotssituation bestand, jemanden zu töten. Das besteht auch weiterhin. Ärztinnen und Ärzte haben eine Situation, wo sie Menschen beraten können, die Sorgen haben. Und das ist auch sehr wichtig im Hinblick auf ihre eigene Erkrankung und ihr eigenes Sterben. Aber sie sollen von ihrem Behandlungsauftrag nicht und können das auch nach der berufsständischen Gesetzgebung nicht beim Töten selber helfen. Und das ist eine gute und sichere Situation für Ärzte und Patienten. Aber es gibt Einzelne, die dann immer wieder Sorgen haben und die Angebote im Internet zum Beispiel finden, dass in der Schweiz über Vereine so etwas getan werden kann und in anderen Ländern. Und so etwas wollen wir in Deutschland nicht und das sollten wir auch nicht bekommen. Und deshalb hat hier der Bundestag vorausschauend eine solche Situation unterbunden.
Nun gehe ich mal davon aus, dass diese ganzen Sterbehilfeorganisationen jetzt einfach in die Illegalität gehen und weitermachen. Oder sehe ich das komplett falsch?
Nein, ich glaube gar nicht, dass wir solche Sterbehilfeorganisationen in Deutschland haben.
Es gibt sie in der Schweiz, da agieren sie. Sie agieren nach Deutschland rüber?
Nein, sie agieren nicht nach Deutschland rüber, sondern Deutsche gehen in die Schweiz. Und das ist etwas, was auch weiterhin möglich ist. Also solche Dinge kann Deutschland ja selber nicht unterbinden. Ich denke, der wichtigste Aspekt dieser Gesetzgebung ist ein Zeichen in unsere Gesellschaft hinein, dass wir uns kümmern wollen um die Menschen, die Sorgen haben mit ihrer Erkrankung, die Angst haben, vor der Situation weiter leiden zu müssen. Und denen sagt man auch mit diesem Gesetz, ihr seid nicht allein. Es gibt die Möglichkeit, mit euren Ärztinnen und Ärzten darüber zu sprechen. Es gibt eine gut entwickelte Palliativmedizin, beziehungsweise diese wird auch weiterentwickelt in Deutschland. Und insofern braucht es eine solche Angst nicht und ihr müsst euch nicht an Vereine wenden, die euch vorgaukeln. Ihr könntet ihr Sicherheit gewinnen, die Geld dafür verlangen, die kommerziellen Geschäft damit machen mit dieser Angst. Das ist jetzt verboten und insofern ist es gut so, dass die Menschen dadurch auch mehr Sicherheit gewinnen.
Nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung sind 80% der Deutschen für eine Legalisierung der Sterbehilfe. Warum hat das so lange gedauert, bis der Bundestag sich dann irgendwann mal dieses Themas angenommen hat? Was glauben Sie?
Also die Frage, die die Bertelsmann Stiftung da auch thematisiert, die kann, glaube ich, nicht so einfach beantwortet werden mit dem Satz 80% der Deutschen für eine Legalisierung der Sterbehilfe. Das heißt, 80% der Deutschen sind dafür, dass sie getötet werden können. Und dieser Schluss, der ist falsch und der ist auch für unsere Gesellschaft ein völlig falsches Signal. 80% der Deutschen, die gefragt werden, haben Angst davor, wenn es um das eigene Sterben geht und Sorge, sie müssten unter Umständen leiden und bekommen keine Hilfe. Dieses Appell, den hat der Bundestag verstanden, deshalb hat er intensiv über die Frage, wie geht das in Deutschland, diskutiert und hat nur ein ganz kleines Segment rausgegriffen, nämlich solche Vereine, die er verbietet. Alles andere hat er so gelassen, wie es bisher auch war und gibt damit das Signal zu den Menschen, ihr braucht keine Angst zu haben, es gibt Hilfe in Deutschland und die Angst können wir euch trotzdem nicht nehmen, die wird immer da sein, aber wir lösen sie nicht, wie das vielleicht in Luxemburg, den Niederlanden oder Belgien der Fall ist, damit, dass ihr aktiv von Ärztinnen und Ärzten getötet werden könnt, wenn sozusagen eine schwerwiegende Erkrankung vorliegt. Das wollen wir nicht in unserem Land und das sollten auch die Menschen, die Angst haben, nicht wollen müssen.
Die deutsche Gesetzgebung erlaubt assistierten Suizid. Allerdings sagen ja viele Ärzte immer noch, nee, davon mache ich keinen Gebrauch. Ich bin dem Standesrecht verpflichtet, ich bin Arzt, ich möchte auf keinen Fall bei einer Tötung helfen. Wie könnte denn Ärzten diese Entscheidung erleichtert werden?
Also ich persönlich stehe ja auch dafür, dass die Ärzteschaft eine solche Hilfe nicht anbietet. Und zwar deshalb, weil ich davon überzeugt bin, dass der ärztliche Behandlungsauftrag sehr wohl ärztliche Sterbebegleitung möglich machen kann. Ärztliche Sterbebegleitung heißt aber nicht, dass ich jemanden bei seiner Selbsttötung assistiere. Ärztliche Sterbebegleitung heißt, dass ich als Arzt aktiv helfe, Schmerzen zu lindern, Übelkeit auszuräumen, Luftnot zu behandeln und all die Dinge, die das Sterben schwer machen, so gut es irgend geht, medizinisch, behandlungsmäßig unterbinde und damit einen normalen Tod den Weg bahne. Das ist ärztliche Sterbebegleitung, das ist keine Selbsttötung und auch keine Assistenz zur Selbsttötung und das ist die ärztliche Aufgabe. Es bleibt die Freiheit in unserem Land, sich zu entscheiden, sich selbst zu töten. Es gibt auch die Möglichkeit für Freunde oder Angehörige, einem, der diesen Wunsch äußert, zu assistieren und aber immer genau darauf zu achten, dass sie nicht selbst zu Tötenden werden. Also insofern gibt es alle Möglichkeiten in diesem Bereich, die gesetzlich auch erlaubt sind. Aber Ärztinnen und Ärzte haben hier eine klare Auftrag und eine klare Grenze, die einzuhalten, auch mit diesem Gesetz möglich sein wird.
Wenn Sie sich persönlich ein ideales Gesetz hätten wünschen dürfen rund um Sterbehilfe, was hätte da drin gestanden? Ich sag mal, bringen Sie es mal auf 3 Sätze.
Das kann ich auf 1 Satz bringen. Ich hätte gar nichts verändert an der deutschen Gesetzgebung. So wie sie war, ist sie ausreichend und gut, schützt das Vertrauen zwischen Ärzten und Patienten und damit hätten wir keine Veränderung gebraucht.
Vielen Dank fürs Gespräch. Schöne Grüße nach Shanghai.
Bitteschön.
Ja, hier ist Detektor FM. Patrick Lünen ist unser Gastmoderator und er hat natürlich das Privileg, sich Musik auszusuchen, so wie gerade geschehen. Die Moldau läuft jetzt vielleicht nicht in der Hot Rotation bei Detektor FM, aber ich habe gesehen, die Augen waren zu, es wurde mitdirigiert. Der Song ist irgendwie besonders für dich.
Ja, das hat was damit zu tun. Ich habe über dieses Stück den Zugang zur klassischen Musik gefunden, weil ich im Schulunterricht, wie viele, natürlich die Moldau durchgegangen bin und ich finde, was Smetana wunderbar geschafft hat, ist diese verschiedenen Szenerien am Fluss, also diese Jagd und diese Hochzeit, so unglaublich schön zu bebildern mit einzelnen Instrumenten, die dann angezupft werden. Und abgesehen davon, das weiß ich aus meiner Arbeit, die ich mal in Slowenien gemacht habe für einen Radiosender, Smetana heißt Sahne. Ich finde, das ist ein großartiger Name. Friedrich Sahne.
Mit Patrick Lünen.
Hallo, das bin ich. Schönen guten Tag. Ballpark Music mit Next Life Already. Hier ist Detektor FM. Schönen guten Abend.
Hallo.
Sagen wir jetzt nochmal Hallo, guten Abend.
Ja, man kann doch einfach nicht mal guten Tag sagen.
Ja, finde ich eine gute Idee. Geht immer.
Ja. In dieser Stunde gibt es das, was es jeden Tag bei Detektor FM gibt, so gegen 18.30 Uhr, also 6:30, das Streiflicht der Süddeutschen Zeitung. Hast du es heute schon gelesen?
Ich habe es überflogen und du hast es eingelesen, deswegen weißt du wahrscheinlich besser, was drin ist.
Es geht um das Sofa, der deutschen liebster Ort im Herbst, so hat irgendeine Marktforschungsstudie rausgefunden. Und die Streiflichtautoren der Süddeutschen haben ja immer so einen ganz besonderen Humor und ich kann so viel schon verraten, es wird sehr, sehr abseitig und witzig, das Streiflicht, wie gesagt, 6:30 hier dann zum Hören.
Und außerdem reden wir mit Marius Jung, der hat ein Buch geschrieben, Singen können die alle, Handbuch für Negerfreunde. Jetzt kann man sich fragen, ist das A, ein rechter Drecksack, der das geschrieben hat? Nein, es ist ein Schwarzer und der darf das, mit dem reden wir gleich.
Cha-cha. Wenn man hier so bei Detektor FM moderiert, finde ich persönlich, entdeckt man immer neue Sachen und ich habe gerade gesehen und gemerkt, bei dir ist auch so, hast du auch gesagt, oh Wanda, gute Sache.
Ja, habe ich gleich Shazam angeschmissen und mal eben hier mitgenommen, damit ich das nachher dann kaufen kann, weil ich kaufe ja die Musik legal, das ist mir wichtig zum Beispiel. Ja. Band aus Großbritannien, was ich spannend finde, so ganz klassisch und dann so elektronisch gebrochen, coole Nummer. Oh ja, das muss ich noch ansagen. Das ist Pete Townshend aus einem 80er-Jahre-Album. Klingt aber viel moderner, finde ich. Großartige Nummer, die gleich so richtig abgeht. Give Blood. Yes. Yo! Pete Townsend, ex The Who, mit Give Blood hier bei Detektor FM. Patrick Lühn hier, schönen Freitagnachmittag. Und jetzt schalten wir nach Köln zum Comedian Marius Jung. Hallo Marius, guten Abend.
Guten Abend, Patrick.
Man muss dazu sagen, wir kennen uns schon ein bisschen länger, ne?
Das ist wohl wahr.
Und als ich in Leipzig dann irgendwie diese Sendung quasi zugesagt habe, habe ich gedacht, Leipzig, da war doch was. Schöne Geschichte von Marius. Und über die wollen wir heute unter anderem reden. Marius hat ein Buch geschrieben, hat noch mehr geschrieben. Das heißt, Singen können die alle, Handbuch für Negerfreunde. Und ich habe eben schon mal gesagt, entweder schreibt das ein rechtsradikaler Drecksack oder jemand, der schwarz ist, der darf das. Und du hast dieses Buch geschrieben. Sag uns mal kurz, was steht da drin?
Das ist ein autobiografisches Buch. Ich lebe ja quasi schon seit meiner Geburt mit der etwas dunkleren Hautfarbe und habe dann irgendwann entschlossen, dass ich das mal in Buchform rausbringe. Und das habe ich damit gemacht. Und das Schöne war tatsächlich, dass alle meine Thesen aus dem Buch direkt in der Erstaufnahme des Buches schon bewiesen wurden. Also das ging schon los, als wir das ausgeliefert haben zum ersten Mal. Das wurde 6.000 Buchhandlungen angeboten, 175 haben es genommen. Alle anderen haben gesagt, ja, nee, da steht Neger drauf, können wir nicht machen. Gut, das fand ich jetzt nicht so gut, aber ich fand es halt vor allen Dingen nicht so gut, weil ich genau wusste, dass natürlich diese ganzen Buchhandlungen, Sarrazins Werk Deutschland schafft sich ab, was ein hochrassistisches Buch, aber politisch korrekt formuliert.
Das stand da ganz selbstverständlich vorne, ja.
Genau, und ja. Und dann kam aber, glücklicherweise gab es eben zwei Gruppen von Menschen, die einen eben mit diesem Pavloschen Reflex, die das Wort Neger lesen und sofort sagen, das ist rassistisch, das geht nicht, und andere, die gesagt haben, Moment, das ist ein ironischer Zusammenhang, was steckt dahinter? Das waren glücklicherweise eben Journalisten, und so hatte ich dann tatsächlich irgendwann eine DPA-Meldung.
Und damit sind wir bei Leipzig, ne? Das ist nämlich genau die Geschichte, die uns jetzt heute sozusagen verbindet.
Genau, und dann bekam ich eben den ersten Preis für mein Buch, einen Antipreis, ausgeschrieben von dem Studentinnenrat aus Leipzig, dem Referat für Gleichstellung und Lebensweisenpolitik. Habe ich mir nicht ausgedacht, den Namen. Und die haben einen Preis ausgelotet, um rassistische und sexistische Werbung anzuprangern. Und da wurde mein Buch anonym und ohne Begründung eingereicht, was jetzt streng genommen schon gar keine Werbung ist, sondern eben einfach ein Buchcover. Und da hat dann keiner in das Buch reingeschaut, weil das ist natürlich anstrengend, sondern ich bekam dann direkt die Preisankündigung zugeschickt, was wirklich, was mich sehr amüsiert hat. Und ich dachte auch erst, ehrlich gesagt, das seien ein paar Kumpels von mir gewesen, die besoffen sich dachten, dass sie sich mal richtig schön über mich lustig machen. Nach einem Monat dachten wir dann, okay, das scheint doch Realität zu sein. Da geben wir mal eine Pressemitteilung raus, was wir dann getan haben. Wir haben dann geschrieben, dass es nicht, dass sie schon gemerkt hätten, dass es rassistisch sei, was sie übersehen hätten, dass es auch noch sexistisch sei, was man dazu sagen muss, auf dem Cover ist ein fast nackter Männerkörper.
Nicht deiner.
Den, weil wir wollten halt wirklich alle Klischees über Schwarze in dem Cover zusammenpacken. Und das haben sie dann auch direkt aufgenommen. Ich würde mich zum Objekt machen auf dem Cover. Und das fand ich dann alles sehr, sehr lustig. Und das war natürlich ein gefundenes Fressen für die Presse. Es war auch Anfang Sommer letzten Jahres, dass das rausging, und dann war ich plötzlich in sehr vielen Zeitungen, und auch wenn der Studentinnenrat das nicht so geplant hatte, haben sie es geschafft, mich damit mehrfach auf die Spiegel-Bestsellerliste zu bringen.
Du provozierst ja unheimlich gerne und benutzt auch in deinen Comedy-Shows gerne mal das böse Negerwort. Wie kommt das eigentlich bei anderen Schwarzen an? Finden die das immer okay oder sagen die, nee, das geht mir zu weit?
Das ist völlig verschieden. Tatsächlich ist es so, ich werde nur angefeindet von Menschen, die das Buch nicht gelesen haben. Und ich habe schon mit vielen diskutiert, und als sie das Buch dann gelesen haben, ist dann die Kritik auch verstummt, weil sie eben sagen, okay, das ist ein guter Ansatz, mit Humor da dran zu gehen und eben auch zu provozieren, um eben eine erneute Diskussion auch eben aufkommen zu lassen. Und das ist auch immer meine Begründung, wenn Leute sagen, wieso hast du das gemacht? Und dann sage ich immer, ja, weil dieses Gespräch jetzt gerade sonst nicht stattgefunden hätte.
Du sorgst ja in deinen Shows mit diesen Themen immer für große Lacher, aber dahinter steckt ja auch ein persönlicher Konflikt. Wie ist das eigentlich im Alltag für dich? Ich meine, das ist ja nicht immer lustig. Ich kann mir vorstellen, in diesen Zeiten passieren da auch Sachen, die sind nicht komisch.
Das ist absolut richtig. Das ist aber genau der Punkt. Ich möchte mit einem nun realistischen und realen Problemen wie Rassismus möchte ich trotzdem konstruktiv umgehen, und das kann ich am besten, indem ich es in Humor verpacke. Das heißt, wenn ich Erlebnisse habe, über die ich mich natürlich auch erstmal aufrege und die auch sehr unangenehm sind, dann kann ich halt, wenn ich dann ein paar Tage später hingehe und das mit Humor bearbeite, kann ich damit besser umgehen, und ich habe noch den Vorteil, dass ich es anderen Leuten auch so nahe bringen kann, dass sie nicht direkt den Rollladen runtermachen, weil sie sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Rassismus, hoffentlich sind wir jetzt nicht gemeint.
Ich unterstelle mal, die meisten, die uns jetzt hören, sind eher weiß als schwarz. Lass uns mal teilhaben, was du so erfährst im Alltag, wenn du über die Straße gehst. Und die Leute, die dich jetzt nicht aus dem Fernsehen kennen beispielsweise.
Ja, da kommen dann so Sachen wie, geh doch zurück, was ich dann tatsächlich im zweiten Moment auch sehr lustig fand, weil was die Frau nicht wusste, dass ich auf dem Weg nach Hause bin. Das sind so ganz skurrile, völlig, ja, wie soll ich sagen, haltlose Sachen, die da meistens kommen. Das sind ja, Rassismus ist ja immer eine Mischung aus Angst und Unwissenheit. Und aufgrund dessen und jetzt gerade mit der Flüchtlingsproblematik haben wir natürlich das Ding, dass ganz viele Leute wahnsinnige Angst haben, und beziehungsweise diese Angst hat ja meistens gar nichts mit den Flüchtlingen zu tun, sondern in erster Linie eigene wirtschaftliche Ängste, und dass das eben nicht...
Ich gehe da sogar noch weiter. Ich sag mir, die Leute, die sind mittlerweile so hochgetaktet in den letzten Jahren und immer mehr Prozesse und immer mehr Excel-Tabellen, und da ist ohnehin schon so viel Spannung, und das hat mit den Flüchtlingen auch deswegen kaum was zu tun, sondern ist dann sozusagen nur die Projektionsfläche, die ich jetzt kriege. Ne?
Genau, das ist die Projektionsfläche, und es ist eben dann ein Ventil, und da sage ich eben auch, Leute, Humor ist ein super Ventil, aber Hass und Anfeindung ist kein Gutes. Und da gibt es ja auch genug Menschen, die genau das eben auch immer propagiert haben, wie auch Woody Allen, der eben sagte, das ist ein ganz wichtiges Ventil, Humor. Und deshalb gehe ich da eben so ran, weil die Leute es dann auch viel leichter verstehen.
Ist denn da was an Verschiebung zu bemerken? Also wenn du jetzt über die Straße gehst, kriegst du das mit, dass die Leute, sage ich mal, dich nochmal anders ansehen, als das vielleicht vor einem halben Jahr der Fall war?
Ja, schon, wobei man natürlich, sag ich mal, einen Flüchtling leichter erkennt, nicht? Also, weil die sind natürlich, klar, ich bin natürlich hier, ich lebe hier und ich habe natürlich andere Klamotten an.
Und in dem Veedel, wo du wohnst, kennt man dich natürlich
und,
auch.
Und genau, und ich habe natürlich auch den Vorteil, dass ich gerade seit dem letzten Jahr doch an Bekanntheit gewonnen habe. Viele kennen mich dann auch, aber es ist dann natürlich... Es bleibt natürlich unangenehm, wenn es auch nur dann auch weniger sind, die das, die dann auf jeden Fall erstmal ein zweites Mal hingucken und sagen, oh Gott, ist das jetzt einer von diesen Flüchtlingen oder so.
Jetzt gibt's ein neues Buch von dir, Moral für Dumme, das Ende der politischen Korrektheit. Was steht da drin?
Na, das war eigentlich meine Reaktion auf die Reaktion auf das erste Buch, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich mich mal mit der politischen Korrektheit, vor allen Dingen eben den extremen Formen, etwas näher beschäftigen. Und das habe ich dann gemacht, indem ich einmal die amerikanischen Ursprünge ein bisschen beleuchtet habe, und um zu sehen, beziehungsweise also was da jetzt heutzutage so läuft in den Staaten. Und da gibt's das ja schon länger als bei uns, und man sieht ja, wie wahnsinnig viel das gebracht hat. Und die Amis, die gehen ja auch noch weiter. Die gehen ja dann hin und versuchen, ihre Bürger zu schützen, ob da nur auf Kaffeetassen draufstehen muss, dass der Kaffee heiß ist. Wow, interessante Information, oder auf Rückspiegeln, auf allen Rückspiegeln in den USA muss stehen, dass das Gesehene verzerrt und dass Geschwindigkeiten anders sind.
Wenn sie nicht einatmen, könnten sie sterben.
Absolut, genau. Also ich habe dann eben auch schon vorgeschlagen, dass wir in Deutschland auf die Rückspiegel noch drauf machen, dass das Geschehene nicht vor ihnen passiert. Das sind so Sachen, die ich da aufgenommen habe. Natürlich Feminismus, Gender-Problematik und so weiter. Und das haben wir dann da verarbeitet, mein Co-Autor Oliver Domzalski und ich.
Okay, cool. Marius, Autor, Comedian im Gespräch bei Detektor FM. Funny Abend in Köln.
Dankeschön.
Bis bald.
Bis bald.
Tschüss. Ciao.
Süddeutsche Zeitung. Das Streiflicht. Produziert vom Internetradio Detektor FM.
Soeben hat die GfK Marktforschung Nürnberg ihre Erhebung veröffentlicht, der zufolge es sich 84,5% der Frauen und Männer in der kalten Jahreszeit gerne auf ihrem Sofa gemütlich machen. Ebenso interessant wäre natürlich, was die fehlenden 15,5% umtreibt. Vielleicht lieben Sie den alles durchdringenden Eisregen des Spätherbstes. Vielleicht hassen Sie die Gemütlichkeit oder zumindest Ihr Sofa wegen der Bandscheibe. Jedenfalls, früher gehörte das alles zusammen. Ein Sofa, eine Familie, ein Röhrenfernseher. Eltern und angekuschelte Kinder sahen zufrieden zu, wie der schielende Löwe Clarence in Daktari die niedliche Tierarzttochter Paula vor ruppigen Rhinos rettet. Doch die heile Familie ist verschwunden, so wie der Röhrenfernseher, wobei die Forschung in seinem Fall wenigstens einig ist, dass es ihn wirklich gegeben hat. Wie die ganze Gesellschaft sind auch die Sofas viel empfindlicher geworden. Kinder mit ihren Schokofingern und Slimebällen haben auf dem Polster nichts mehr verloren. Davon abgesehen ist das Sofa Ort eines stillen Ringens im Kampf der Geschlechter. Wenn in der Gender-Debatte neuerdings vom Female Shift die Rede ist, findet diese Verlagerung des Weiblichen ja nicht nur aufwärts in die Führungsetagen statt, sondern auch in der waagerechten daheim. Der Mann fürchtet, dass sich die Frau jetzt auch noch auf das Sofa verlagern will, auf dem er Trost und Erholung vom Existenzkampf im Büro und der Verkennung durch die Gefährtin sucht. Und er fürchtet sich zu Recht. Kaum liegt er mal, schon mosert sie auf, so sieht er das, kleinkarierte und lästige, also wieder mal typischerweise los, er solle doch was machen, statt immer nur abzuhängen. Aber wenn er sich erhebt und zum PC humpelt, um darauf The Walking Dead anzusehen, ist es auch nicht recht. Die Frauen aber wollen keine gläserne Wand mehr, die sie vom Sehnsuchtsort Sofa fernhält. Das Sofa ist ihr Rückzugsort, dort spannen sie aus von den bösen Chefs, all der Kocherei und der lebhaften Debatte mit dem Kinderzahnarzt, den der Kleine in die Hand gebissen hat. Wo sonst als auf dem Sofa können sie in Ruhe telefonieren und den Freundinnen mitteilen, dass mit ihm echt nichts mehr los sei, weil er abends herumliegt, statt sie mit Karten für einen existenzialistischen Autorenfilm zu überraschen, wie früher. Sofa, so good. Früher besaßen Sofas auch noch die Ausmaße eines gepanzerten Truppentransporters. Sie waren ebenso stabil und es passten genauso viele Leute hinein. Heute wuchten die Paketboten 13 Kisten ins Haus, darin die filigrane XL Paradise Couch mit Dreamschlaffunktion. Für Sie, geehrte Kunden, zum praktischen Selberbauen mit unserer Kurzanleitung, nur 27 Seiten. Und dann weiß man, wer immer darauf liegen wird, nachher sieht das Ganze doch wieder so aus wie bei Hempels unterm Sofa.
Süddeutsche Zeitung, das Streiflicht. Produziert vom Internetradio Detektor FM.
Morgens auch immer noch so müde? Das wollen wir ändern. Mit der Detektor FM Vormittagssendung starten wir mit euch in den Tag. Seit 6 Jahren sendet Detektor FM nun schon und nach einer erfolgreichen Testphase in diesem Frühjahr wollen wir eurem Wunsch nachkommen. Eine neue Sendung auch am Vormittag. Wir wollen, dass ihr auch morgens unaufgeregt, gut unterhalten und seriös informiert in den Tag starten könnt. Mit einem Crowdfunding und eurer Hilfe können wir die Vormittagssendung 1 Jahr lang gesichert anbieten. Alle Infos gibt's auf detektor.fm/crowdfunding.
Das also die Information zum Crowdfunding und wo ich gerade den Wecker gehört habe und das Thema müde, ist mir aufgefallen, dass wir beide irgendwie so ein bisschen, durchhängen. Kann man das so sagen?
Ja, aber wir kommen nochmal stark jetzt hier, oder zum Schluss?
Ja, klar, es sind ja noch 25 Minuten, das schaffen wir. Jetzt wird es nochmal richtig gut. Go. Wir spielen jetzt auch einen Song, den du dir gewünscht hast. Vorher sage ich noch den aktuellen Zwischenstand beim Crowdfunding. Wir liegen jetzt bei 4.750 € und 63 Cent. Interessant, wie man da auf krumme Beträge kommt, weil eigentlich gibt es nur Stufen mit Geraden, aber egal. Wir sind damit bei 11%. Hervorragend. Also das für 4 Tage läuft das Ding gerade mal.
Und am Ende geht es ja meistens dann richtig los insofern. Hm?
Das hoffen wir natürlich, genau. Man hat noch 28 Tage, 21 Stunden, 24 Minuten und 38 Sekunden Zeit. Und jetzt hören wir Lana Del Rey.
Jo, wunderbare Nummer aus dem großen Gatsby. Young and Beautiful, großartiger Text.
Lana Del Rey mit einem sehr schönen Song, Young and Beautiful, eine Ballade, richtig, kann man fast schon sagen.
Ja, ich war mal mit einer Freundin in, wie heißt denn das da unten in Frankreich?
Côte d'Azur?
Nee. Ach Bordeaux? Gott, das ist so peinlich. Warte mal, ich komme da gleich drauf.
Pyrenäen?
Nein. Egal. Also jedenfalls, noch eine andere Gegend, aber ich komme da gleich drauf.
Rhônalp?
Nee. Haben wir dann diesen Song auf der Fahrt? Auch nicht.
Mensch, wie heißt denn das? Warte mal. Haha, in der...
Na?
Nee, auch nicht die Camargue, aber ich komme gleich drauf.
Ah, da sind die Pferde her, Camargue.
Genau, diese, die Wildpferde.
Die weißen Wildpferde auch teilweise.
Genau, ja. Also jedenfalls haben wir den Song gehört auf der Fahrt, ich glaube 180 Mal. Und wir haben festgestellt, der ist so schön, der geht nicht kaputt. So, und dann haben wir ihn auf der Rückfahrt auch wieder gehört und dann war er mal für 3 Monate kaputt.
Da war er doch, okay.
Konnte ich ihn dann nicht mehr hören.
Ja. Wir hören jetzt ganz neue Musik, noch nicht 180 Mal gehört, sondern wirklich ganz frisch erschienen. Field Music, die gibt's ja auch schon seit 2004, die Band. 2005 kam ihr Debütalbum, also auch schon wieder 10 Jahre her. Mann, wie die Zeit vergeht, ist tatsächlich krass. Nächstes Jahr kommt ein neues Album im Februar und wir hören einen ganz neuen Song von Field Music und der heißt The Noisy Days Are Over.
Und es war Pleneuf Valandré und die Gegend sage ich dir gleich noch.
Merci beaucoup.
De rien.
Field Music, fast schon klassische Anleihen hier ganz am Ende und sie kommen aus Großbritannien und da sind wir dem Rätsel ganz nahe, wo du warst mit dem Auto.
In der Bretagne und das war Pleneuf Valandré und in der Nähe ist dieser wunderschöne Ort, den du auch kennst.
Saint-Malo.
Richtig, diese Burgfestungsstadt, sensationell gelegen.
Großartig, Mont Saint-Michel ist auch in der Nähe.
Ja, und Didi Hallervorden hat da auch ein Haus, der weiß, wo es gut ist.
Und? Mhm. Ich weiß nicht, kennst du Bernard Hinault?
Ja, natürlich.
Ja, der kommt auch aus der Bretagne. Der große französische Radfahrer und übrigens, ich glaube, der letzte Tour de France-Sieger, der nicht unter Dopingverdacht stand. Mitte der 80er hat er gewonnen. Ne?
Aber, kennst du ihn persönlich?
Nee, aber ist so ein französischer Nationalheld und Radfahren ist für mich so ein Thema und deswegen ist Bernard Hinault tatsächlich eine interessante Figur.
Wir haben in der runden Ecke noch keine Radfahrgeschichte gehabt. Also eine verrückte Radfahrgeschichte wäre cool.
Absolut.
Runde Ecke, Storytelling, da könntest du auftreten, 10 Minuten deine Geschichte. Und musst du durchhalten. 10 Minuten ist das einzige Kriterium. Das ist natürlich für viele so, ich meine, für dich als Radiomann müsste das eigentlich problemlos gehen, oder?
Sollte klappen, ja. Ich überlege mir mal was. Aber jeder, der zuhört, kann ja auch mitmachen, ne? Kann ja, wie kommt der zu euch?
Wir suchen einfach Geschichten über heute redaktion@detektor.fm. Wenn ihr irgendeine Geschichte habt, wo ihr gesagt habt, die hat mich im Leben mal berührt oder begeistert oder ich habe irgendwas erlebt, wo du danach sagst so, pff, ey, das ist so abgefahren. Solche Geschichten wollen wir haben und wir machen dann, das muss ich erzählen, das ist wichtig. Hm? Viele sagen dann, oh Gott, das will ich nicht und so, ich habe Angst und wenn ich da versage. Wir machen das so, wir treffen uns im Atelier, nicht Fernsehen, und Leute erzählen erstmal diese Geschichte einfach so. So, und dann können sie entscheiden, ob das überhaupt jemals irgendwo bei YouTube stattfindet oder nicht. Das ist der erste Punkt. So, und dann sagen wir, oh, coole Geschichte, gehst du mit ins Fernsehen. Und selbst wenn die dann im Fernsehen beim WDR ausgestrahlt werden sollten, also in der Aufnahme waren, in der Voraufnahme, können sie dann immer noch sagen, ich möchte, dass es rausgeschnitten wird. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es so funktioniert, weil wir den Leuten diese Autarkie geben, zu sagen, ich will vielleicht gar nicht so mit der Geschichte jetzt doch. Und das haben alle zugesagt am Ende. Das finde ich total schön. Auch Christiane, die wir jetzt hören, mit einer abgefahrenen Geschichte über einen One-Night-Stand in Istanbul.
Ja, es war Ostern in diesem Jahr. Ich hatte eine Woche Urlaub genommen im Vorfeld und dann dachte ich irgendwann, Scheiße, was machst du mit dieser Woche Urlaub? Und hab gesagt, so, nächste Woche, ich möchte gerne wegfahren, was haben Sie noch frei? Und dann haben die gesagt, wir haben Rom und wir haben Istanbul. Und ich kannte also beide Städte nicht und habe mir gedacht, Rom zu Ostern mit den ganzen Gläubigen, das ist keine gute Idee, ich nehme Istanbul. Das Problem ist halt bei diesen Städtereisen, in der Regel sind es Pärchen, ich war halt alleine, es war auch so, ich war also die Einzige, die alleine angereist war. Und dann haben mich aber 4 Nette aus Baden haben mich sozusagen adoptiert und so war dann also auch meine Sorge irgendwann weg, dass ich da alleine irgendwie Abendessen muss oder solche Geschichten. Und die Stadt war wunderschön, also insofern war irgendwann alles gut. Und wir kamen an einem Tag, so um 17 Uhr oder sowas von unserer Stadttour nach Hause zum Hotel und ich sagte zur Christel, ich möchte gern noch einen Kaffee trinken gehen. Und wir waren am Galataturm, hatten wir unser Hotel und da sind ja direkt ganz viele Cafés und dann war relativ viel Betrieb. Wir mussten also vor so einem Café stehen, haben gedacht, ja gut, kein Platz, was machen wir, sollen wir uns da dazwischen oder da? Nee, und Christel war unentspannt und sagte dann irgendwann, nee, komm, also ich trinke jetzt keinen Kaffee mehr, ich gehe. Nee, sag ich, ich möchte einen Kaffee trinken, ich setze mich irgendwo dazu. Und dann war da in der Tat ein Stuhl frei und dann habe ich gefragt, ob ich mich hinsetzen kann und dann sagte der Mann, der da saß, hatte den jetzt nicht wirklich im Blick, das war halt der einzige Stuhl, der frei war, der sagte so, ja, ich könnte mich setzen. Und dann habe ich auf Englisch dann einen Kaffee bestellt und dann mischte er sich dann ein und sagte irgendwas auf Türkisch zu dem Kellner und sagte dann zu mir, das kann jetzt aber dauern mit dem Kaffee. Und dann habe ich gesagt, das macht ja nichts und irgendwie kamen wir dann ins Gespräch. Und er war so süß. Also er ist mir dann irgendwie aufgefallen, und der hat mich so angestrahlt und er hat mich voll verhext mit seinem Strahlelächeln. Und er wohnte da und hat erzählt, er wäre Franzose. Und da habe ich gesagt, du sprichst aber gutes Englisch, wenn wir halt auf Englisch uns unterhalten. Ja, ja, er hätte ja auch in New York gelebt und er hätte da eine Galerie gehabt. Und jetzt hätte er die Galerie in Istanbul. Und also der war irgendwie so sehr exotisch. Und naja, und dann habe ich dann so ein bisschen auch erzählt, ja, und ich mag Kokoschka und keine Ahnung. Und dann haben wir da also solche Gespräche geführt. Aber er war halt wirklich wahnsinnig charmant. Ich fand ihn gut aussehend. Und ich habe nachher immer gesagt, wenn wir ein Comic gewesen wären, und ich meine das ernst, über unserem Tisch wären Herzen gewesen. Also war das irgendwie so, es war total nett und flirty und es war also richtig schön. Und dann sagte er dann irgendwann, er müsste jetzt leider gehen und hätte noch einen Termin und ob wir denn abends einen Wein trinken wollten. Und da habe ich gesagt, das können wir gerne machen, aber ich bin zum Essen verabredet hier mit meiner Reisegruppe und das möchte ich auch gerne machen. Und er könnte mir ja irgendwie ein Restaurant oder irgendwas sagen, wo ich nachher dann hinkommen könnte und dann könnten wir einen Wein trinken. Ja, ich wohne gar nicht weit weg von hier. Ich kann dir ja eben zeigen, wo ich wohne. Dann kannst du ja, wenn ihr mit dem Essen fertig seid, könnt ihr ja dann oder kannst du dann kommen und dann ja gehen wir einen Wein trinken. Habe ich halt nochmal gefragt, ob es weit ist. Nein, es sei ganz in der Nähe. Und dann sind wir da so eine Gasse runter. Und dann sagt er, ja, also hier ist das Haus. Und da sitzt so ein Concierge. Und da musst du dann sagen, du willst zu mir. Ich immer so hinterher gedackelt, wie so, weiß ich auch nicht, treu, doof halt. Und dann waren wir in der Wohnung und er machte die Tür zu. Und ich dachte in dem Moment, bist du eigentlich bescheuert? Das ist ein wildfremder Typ. Du bist in einer fremden Stadt. Und er hat gerade die Wohnungstür zugemacht und du stehst hier mit dem. Und dann habe ich gedacht, Christiane, ganz ruhig, es wird alles in Ordnung sein und so, ne? Und der machte auch keine Anstalten. Es war also jetzt nicht schlimm, aber es war in meinem Kopf drin, dass ich gedacht habe, du bist so naiv und dämlich. Und dann sind wir da einmal so durch die Wohnung gelaufen und da hat er gesagt, so, er müsste jetzt zu seinem Termin. Ich konnte ja dann abends kommen. Und dann waren wir abends essen mit dieser Gruppe und dann habe ich gesagt, ich muss euch was erzählen. Und dann habe ich also dann so, als wäre ich 16 und habe da also erzählt von den Herzen über dem Tisch und wie toll er ist. Und dann habe ich gesagt, was mache ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt? Meine Freundinnen würden sagen, du darfst niemals zu dem nach Hause, weil ich hatte denen beim Abendessen nicht erzählt, dass ich schon in der Wohnung war, weil ich dachte, die halten dich ja für bescheuert. Ja, das wirst du nur rausfinden, wenn du's machst und so, ne? Und dann habe ich so gedacht, ja, genau, das ist genau. Also die haben mir irgendwie voll in die Karten gespielt und haben gesagt, mach du das mal ruhig. Und dann haben sie, was ich sehr süß fand, gesagt, wir bringen dich hin. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Dann wisst ihr, wo er wohnt. Und falls mir was passiert, wisst ihr wenigstens, wer mein Mörder ist, ne? Und dann sagten die, ja. Und wie heißt er denn? Da habe ich gesagt, ja, wie hieß der denn nochmal? Und es war ja dann abends und es war dunkel und wir sind diese Gasse entlang gegangen. Ich bin dann manchmal auch wirklich offenbar naiv. Ich wusste die Hausnummer nicht, wusste nicht, wie hieß die Straße. Nur so, ja, ja, das war hier irgendwo. Und dann habe ich gedacht, so weit sind wir doch gar nicht gelaufen und wollte im Grunde fast schon umdrehen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das ist das Haus. Ja, und dann war da dieser Concierge. Und dann habe ich dann also auf Englisch, wusste ja den Namen nicht mehr und wusste aber nur noch Apartment 16. Dann habe ich gesagt, hier, ich hätte also ein Treffen mit The Man in Apartment 16 und der verstand aber irgendwie nicht so richtig was und hat immer gesagt, nee, also ich könnte da nichts mieten. Und dann habe ich gesagt, ich möchte da nichts mieten, ich möchte zu diesem Mann. Ja, wie heißt der denn? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, ne? Und dann war das also so eine etwas blöde Situation und dann haben wir da 5-6 Minuten bestimmt mit dem rumdiskutiert und er hat einfach nicht verstanden, dass ich da hin will. Und deshalb habe ich gesagt, Sie können ja auch mitkommen und er hat es nicht gerafft. Und dann kamen so zwei junge Türken aus diesem Haus und die haben also irgendwie gemerkt, wir kommen da nicht weiter und haben dann also mit dem Concierge gesprochen auf Türkisch, alles chaotisch und diese beiden haben uns dann also, haben mir den Einlass verschafft. Und dann standen wir vor der Tür und er hatte halt so Puschen an, ne? Also der saß halt gerade an seinem Tisch und hatte Abendbrot gegessen und war also gar nicht mehr so toll irgendwie wie nachmittags. Ja, und willst du auch einen Wein? Ja, gerne. Ich habe mir gedacht, das musst du dir jetzt irgendwie, ich musste mir Mut antrinken und habe halt gesagt, ach, ich bin so aufgeregt. Ja, ja, ich auch. Und ich weiß gar nicht, waren es 2 oder 3 Minuten später, lag ich in seinem Bett. Also das war irgendwie, ich meine, ich war ja beteiligt, aber der hatte so ein Tempo, dieser Typ. Ich hatte das Gefühl, ich hatte überhaupt nichts in der Hand. Dann ging es also alles irgendwie ratzfatz und er war also wirklich, er war nicht bemüht. Er wollte dann halt das Ding irgendwie durchziehen. Also er war in mir und die Hose hatte er noch an. Ja, also um das mal deutlich zu machen, das war also schon, ja, er hatte Tempo. Und dann war es noch nicht mal toll. Also das war so ein Pornoficker. Und hab dann so, ja, das werden vielleicht jetzt vielleicht Frauen verstehen oder auch nicht. Ich habe gedacht, komm, mach fertig und dann ist gut hier. Also es war nichts. Und dann war er dann irgendwann fertig und ging dann in sein Badezimmer und schmiss mir einen feuchten Waschlappen hin, und den ich natürlich dankend angenommen habe. Und dann war der, also so schnell er ausgezogen war, war er auch wieder angezogen und sagte dann, also er wollte jetzt auf jeden Fall eine rauchen gehen. Und dann bin ich mit ihm auf den Balkon gegangen und dann lag da also dieser Bosphorus vor uns und ich habe gedacht, naja, wenigstens das ist schön. Und dann habe ich halt gefragt, ist es jetzt gefährlich für mich, wenn ich zu Fuß alleine zum Hotel gehe? Es war wirklich nicht weit. Und dann sagte er so, ja, nee, ich kann nicht bringen. Und dann hat er mich also nach Hause gebracht und hat sich natürlich nicht mehr gemeldet. Also ich war noch 2 Tage in der Stadt, aber er hat sich nicht gemeldet. Aber er hat mir meinen Istanbul dadurch nicht kaputt gemacht. Also die Stadt war schön und die Geschichte irgendwie auch.
Wie heißt die Band? Mutemat?
Mute Math, ja, okay. Ja. Monument heißt der Song.
Schöner Song, Detektor FM, Freitagabend. Meine Gastmoderation ist vorbei. Ich will nochmal hinweisen auf unsere Webseite, wenn jemand Geschichten für die Runde Ecke hat. Rundeecke.com geht immer rund um die Uhr, so ist das Web. Und ich habe mich tierisch gefreut, hier zu sein, das war geil.
Ich habe mich auch sehr gefreut, die 3 Stunden sind schon wieder um wie im Flug. Fupp, weg. Wahnsinn, zack, vorbei.
Und ja. Jetzt gehe ich mit der Freundin heute Abend was essen in Leipzig. Guck mal, it couldn't be better.
Wunderbar. Ich sag vielen Dank, Patrick Lühn, für diese Gastmoderation. Natürlich kann man die auch nochmal nachhören im Internet als Podcast zusammengeschnitten, leider ohne Musik aus.
Kann ich mich die nächsten Tage ja, rund um die Uhr hören.
In 1,5 Stunden wahrscheinlich.
Ja.
Ja, nee, hervorragend. Vielen Dank, schönen Abend. Auf Wiederhören. Ja,
vielen Dank. Danke sehr. Bis bald. Tschüss.